Lieber Herr Holthoff-Förtner, vielen Dank für die freundliche Einführung, die ja fast schon eine inhaltliche Einführung in das Thema war. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung hier heute zum politischen Forum Ruhr. Und ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich zu dieser Veranstaltung gekommen sind, die ja auch ein gewisses Interesse für mein Metier und die Geldpolitik ausdrückt. Mein ehemaliger Kollege von der Bank of England, der Gouverneur Mervyn King, sagte einmal zu Beginn einer Rede, dass nur wenige Menschen tapferer seien als jene, die sich noch dazu abends die Rede eines Notenbankers anhören. Und ich könnte am heutigen Tage hinzufügen, insbesondere dann, wenn am selben Abend ein mutmaßlich spannendes Fußballspiel im Fernsehen läuft. Dass Sie mir heute Abend also den Vorzug gegenüber dem Pokalspiel Bayern gegen Dortmund geben, ist vermutlich auch den krisenhaften Zuspitzungen der letzten Jahre zu verdanken. Notenbanker rücken in diesen Zeiten, ob Sie wollen oder nicht, in den Fokus der Aufmerksamkeit. Notenbankthemen finden sich mehr und mehr auf den Titelseiten der Tageszeitungen. Und wenn Sie sich erinnern, nach der letzten geldpolitischen Entscheidung im Januar hatten die deutschen Fernsehsender sogar Sondersendungen ins Programm genommen. Und denken Sie nicht, dass mich das freut. Mich erfüllt diese Entwicklung eher mit Sorge. Denn sie ist letzten Endes eben auch Ausdruck einer Dehnung des Notenbankmandates, einer zunehmenden Politisierung der Geldpolitik und stetig steigender Erwartungen, die die Geldpolitik am Ende zu überfordern drohen. Dieser geschärfte, vielleicht neu geschärfte Blick auf die Arbeit der Notenbanken erfordert aber auch, die Geldpolitik besser zu erklären. Und das versuche ich in Vorträgen wie dem heutigen, aber auch zum Beispiel in Interviews. Letztes Jahr wurde ich unter anderem von der Bild-Zeitung interviewt und das Besondere an diesem Interview war, dass mir die Fragen von Kindern gestellt wurden. Manchmal bringen einen diese Kinderfragen mehr ins Schwitzen als die der professionellen Reporter, weil sie einfach eine ganz andere Sichtweise in das Gespräch einbringen. Und ein 8-jähriger Junge fragte mich, warum es eigentlich Bundesbank heiße, worauf ich ihm erklärte, weil wir die Bank des Bundes seien. Hartnäckig war er, der Kollege, der hakte nämlich direkt nach und sagte, ja, er wolle aber wissen, warum es Bundesbank und nicht Bundestisch oder Bundesstuhl hieße. Und mir wurde dann sofort klar, dass ein 8-Jähriger beim Begriff Bank zunächst einmal an eine Sitzgelegenheit und weniger an ein Geldinstitut denkt. Also es erfordert auch dem Interviewten ganz neue Perspektiven ab. Sprachwissenschaftler sprechen in einem solchen Fall von lexikalischer Mehrdeutigkeit. Das habe ich allerdings dem Jungen nicht erklärt. Andere Beispiele für solche Mehrdeutigkeiten sind Schloss oder Steuer oder beispielsweise abgebrüht. Wörter also, die mehrere Bedeutungen haben im Kontext, aber normalerweise eben auch richtig verstanden werden. Und der Titel, den das politische Forum Ruhr für den heutigen Vortrag vorgeschlagen hatte, ist eben auch mehrdeutig. Er lautet Ausgespart. Heute geht es freilich weder um bauliche Aussparungen noch soll hier ein wichtiges Thema ausgespart werden. Vielmehr, so habe ich zumindest den Titel verstanden, soll es um die Frage gehen, ob die Zeit des Sparens vorbei sei. Ich assoziiere diesen Titel, der ja auch mit einem Fragezeichen versehen ist, mit drei Themen rund ums Sparen, die ich hier ansprechen möchte. Erstens die private Ersparnisbildung im Niedrigzinsumfeld, das war das, was Sie schon intoniert haben. Zweitens den nachlassenden Spareifer einiger europäischer Regierungen. Und drittens die Forderung nach einer Abkehr von der sogenannten Sparpolitik in Deutschland, das heißt dem Ziel eines ausgeglichenen Staatshaushalts. Meine Damen und Herren, ein Thema wird derzeit gerade in Deutschland stark diskutiert und das sind die Folgen der Niedrigzinspolitik für die private Ersparnisbildung. In der Frankfurter Allgemeinen war kürzlich zu lesen, die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank nimmt den Deutschen die Lust am Sparen. Tatsache ist, dass der EZB-Rat die Leitzinsen quasi auf Null gesenkt hat. Und dies hat natürlich auch Folgen für die Verzinsung von Spareinlagen. Kurzfristige Bankanlagen privater Haushalte rentieren mit deutlich weniger als 1%. Hin und wieder wird in der Presse sogar von negativen Einlagezinsen berichtet. Aber auch längerfristige Anlagen werden immer niedriger verzinst, wozu neben einer wenig dynamischen Wirtschaftsentwicklung im Euroraum eben auch die Geldpolitik beiträgt. Mit der Ankündigung, die Notenbankzinsen für einen ausgedehnten Zeitraum auf dem sehr niedrigen Niveau zu halten, der sogenannten Forward Guidance, und dem umfangreichen Ankauf von Staatsanleihen, drückt die Geldpolitik auch die längerfristigen Zinsen immer weiter nach unten. Die sogenannte Zinsstrukturkurve wird immer flacher. Und insofern ist es auch verständlich, dass sich Sparer über die europäische Geldpolitik ärgern. Doch wann sind die Zinsen eigentlich zu niedrig? Und welchen Maßstab muss die Geldpolitik bei dieser Diskussion anlegen? Die Aufgabe der Geldpolitik besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Preise stabil bleiben. Und daraus leiten sich dann die angemessenen Notenbankzinsen ab oder um den früheren EZB-Präsidenten Jean-Claude Trichet zu zitieren, es ist nicht das Mandat der EZB, einen Zins anzustreben, der allen gefällt. Es ist das Mandat, Preisstabilität herzustellen. Nach der Definition des EZB-Rates heißt Preisstabilität, dass die Inflationsrate im Euroraum auf mittlere Sicht unter, aber nahe 2% liegen soll. Diese 2% entspringen zwar nicht unbedingt einer präzisen Ableitung, sie bieten aber einen Sicherheitsabstand von der Nulllinie, der aus ganz verschiedenen Gründen sinnvoll ist. Die meisten von Ihnen werden vielleicht in der derzeitigen Phase durchaus das Gefühl haben, dass wir Preisstabilität erreicht haben, insofern auch keinen unmittelbaren geldpolitischen Handlungsdruck verspüren, aber dazu möchte ich später nochmal zurückkommen. Auch die Bundesbank im Übrigen ging bei der Ableitung ihrer Geldmengenziele von einem normativen Preisanstieg von 2% aus, der allerdings als in der mittleren Frist maximal zu tolerierende Inflationsrate aufzufassen war. Aktuell liegt die Inflationsrate, wie Sie wissen, bei rund 0%, und es waren zuletzt sogar leichte Rückgänge des Preisniveaus zu verzeichnen. Um die Teuerung mittelfristig wieder in Richtung der Zielmarke zu bewegen, hat der EZB-Rat in den letzten 12 Monaten eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Geldpolitik weiter zu lockern. Da das konventionelle Instrumentarium der Notenbank, also der Leitzins, bereits weitgehend ausgereizt war, sich nämlich schon nahe der Nullzinsgrenze befand, die sinkende Inflationsrate aber die realen Zinsen angehoben hat, wurden weitere Maßnahmen ergriffen. So wurden und werden Banken sehr langfristige Kredite zu äußerst günstigen Konditionen angeboten und mehrere Programme zum Ankauf von Wertpapieren wurden beschlossen, darunter eben auch ein Programm zum Aufkauf von Staatsanleihen. Diesem Programm stand und stehe ich, wie Sie vielleicht wissen, skeptisch gegenüber. Zum einen habe ich die Notwendigkeit eines solchen Programmes bezweifelt und zum anderen sehe ich grundsätzlich erhebliche Risiken beim Kauf von Staatsanleihen durch eine Notenbank im Kontext einer Währungsunion, wie wir sie haben. Die Inflation ist derzeit zwar in der Tat weit von unserer Stabilitätsmarke entfernt, da dies aber zum Gutteil auf den starken Ölpreisrückgang zurückzuführen ist, ist die aktuelle Nullinflation aller Voraussicht nach nur ein vorübergehendes Phänomen. Mittelfristig wird die Teuerung wieder anziehen, ob mit oder ohne den Staatsanleihenkäufen. Denn der Ölpreisrückgang, der wirkt letztlich wie ein kleines Konjunkturprogramm. Die Kaufkraft der Verbraucher wirkt gestärkt, das merken Sie derzeit beim Tanken, aber auch Unternehmen können kostengünstiger produzieren. Mit den Anleihenkäufen wird das Ziel zwar vermutlich etwas schneller erreicht, die Frage ist aber, ob dieser Zeitgewinn es rechtfertigt, die mit solchen Käufen verbundenen Risiken auch einzugehen. Schließlich führt ein solches Programm zu einer noch stärkeren Vermischung von Geld- und Fiskalpolitik. Das wird beispielsweise daran deutlich, dass die Notenbanken zum größten Gläubiger der Staaten im Euroraum werden. Wenn sich die Staaten an dauerhaft günstige Finanzierungsbedingungen gewöhnen und für einen Teil der Schuld die Differenzierung nach dem Risiko ausgeschaltet wird, dann kann das auch den Konsolidierungs- und Reformeifer dämpfen. Solche Reformen sind aber notwendig, um die eigentlichen Ursachen der Krise im Euroraum, wie zu hohe Haushaltsdefizite, geringe Wettbewerbsfähigkeit und schwaches Wirtschaftswachstum in vielen Mitgliedsländern zu überwinden. Unterbleiben aber die benötigten Reformen, wird es auch für die Geldpolitik schwerer, ihrem gesetzlichen Auftrag nachzukommen, Preisstabilität im Euroraum zu gewährleisten. Und das ist auch der Grund, weswegen der EZB-Rat geschlossen darauf dringt, dass die Mitgliedstaaten bei diesen Reformen nicht nachlassen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Die Niedrigzinsen dürfen nicht nur aus dem Blickwinkel der Sparer gesehen werden. Es gibt auch Nutznießer der niedrigen Zinsen oder zumindest indirekt profitieren auch Sparer davon. Der Staat verschuldet sich so günstig wie noch nie. Für uns Steuerzahler bedeuten niedrige Zinsausgaben des Staates tendenziell eine Entlastung. Unternehmen können sich günstig finanzieren und das sichert und schafft Arbeitsplätze. Und wer zurzeit einen Baukredit benötigt oder eine Anschlussfinanzierung vereinbart, freut sich ebenfalls über günstige Zinsen. Darüber hinaus gilt, dass der EZB-Rat Geldpolitik für den gesamten Euroraum macht und eben nicht für einzelne Länder. Wenn sich die Geldpolitik aber am Mittel im Euroraum orientiert, wird es immer Länder geben, für die die Geldpolitik zu restriktiv ist und Länder, für die sie zu expansiv ist. Die Frage nach dem angemessenen Zins für Deutschland darf sich daher der EZB-Rat auch nicht stellen. Vor 10 Jahren übrigens gab es eine Zinsdebatte in Deutschland mit genau umgekehrten Vorzeichen. Seinerzeit beklagte der damalige Wirtschaftsminister Wolfgang Clement, dass die EZB-Zinsen für Deutschland zu hoch seien. Und ich zitiere, faktisch bringen wir hier in Deutschland ein Stabilitätsopfer, lautete damals die Klage. Also es ist auch immer eine Frage der konjunkturellen Perspektive. Nicht zu bestreiten ist allerdings, dass die niedrigen Zinsen den Anreiz zum Sparen mindern. Und das ist ja auch Ziel derer, die die Geldpolitik expansiv ausgestalten wollen. Das Geld soll ausgegeben werden, um die Wirtschaft anzukurbeln. So funktioniert ja am Ende des Tages auch die Geldpolitik. Dass dieser Impuls in Deutschland gar nicht notwendig ist, darf die Geldpolitik für den Euroraum nicht daran hindern, ihrem Auftrag nachzukommen. Gleichzeitig darf die Geldpolitik aber nicht dazu missbraucht werden, Solvenzprobleme von Staaten oder Banken zu verdecken. Der Lackmustest für die Geldpolitik wird deshalb dann kommen, wenn die Preisaussichten eine Normalisierung der Geldpolitik, eine Normalisierung der Zinsen nahelegen, und dann darf sich der EZB-Rat von den möglichen Auswirkungen dieser geldpolitischen Straffung auf die öffentlichen Haushalte auf der einen Seite oder die Finanzstabilität auf der anderen Seite nicht davon abhalten lassen, entschlossen zu handeln. Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund der alternden Gesellschaft ist die Ersparnisbildung zweifellos ein wichtiges Element der Zukunftssicherung. Interessant ist allerdings, dass die Sparneigung bislang überhaupt nicht zurückgegangen ist. Um das FAZ-Zitat noch einmal aufzugreifen, die Niedrigzinspolitik nimmt den Deutschen zwar die Lust am Sparen, die Deutschen sparen aber trotzdem. Offenkundig reagiert die Ersparnisbildung nur geringfügig auf die Zinsentwicklung oder die aktuelle Unsicherheit stellt eben ein zusätzliches Sparmotiv dar. Die Sparquote der privaten Haushalte in Deutschland, also der Anteil des verfügbaren Einkommens, der gespart wird, ist in den letzten Jahren nahezu konstant geblieben. Sie bewegt sich zwischen 9% und 10%. Blickt man auf die relevanten realen Zinsen, also die inflationsbereinigten Zinssätze, sind die aktuell übrigens auch bei Sparanlagen gar nicht so außergewöhnlich niedrig, wie die nominalen Sätze nahelegen. Wie der Blick auf die letzten 5 Jahrzehnte zeigt, war die reale Verzinsung von Sparanlagen in Deutschland über viele Jahre hinweg, insbesondere in den 70er Jahren, aber auch in der ersten Hälfte der 90er Jahre, im negativen Bereich. Wenn der Realzins negativ ist, dann frisst die Inflation die Zinserträge gewissermaßen auf. So bekam man beispielsweise 1974 auf Spareinlagen respektable 5,5% Zinsen, also Zinssätze, von denen man heute nur träumen kann. Da die Geldentwertung seinerzeit aber über 7% betrug, verlor das Entsparte dennoch an Kaufkraft. Derzeit ist die Teuerung dagegen so niedrig, dass der Realzins trotz sehr niedriger Nominalzinsen leicht über Null liegt. Dass davon offenbar wenig Trost ausgeht, liegt an einem Phänomen, das wir Ökonomen als Geldillusion bezeichnen und kurz gesagt darin besteht, dass Menschen eher in nominalen als in realen Größen denken. Und das lässt sich auch neurologisch nachweisen. Der Bonner Experimentalökonom Armin Falk hat dazu 24 Probanden in einen Magnetresonanztomographen geschoben, freiwillig wohlgemerkt, und mit einem Hirnscanner untersucht. Die Probanden sollten in diesem Scanner eine Aufgabe lösen und für diese Lösung bekamen sie einen Lohn bezahlt, von dem sie sich etwas kaufen konnten. Das Verblüffende daran war, dass wenn der Lohn und die Preise der Waren, die man sich davon kaufen durfte, verdoppelt wurden, das heißt wirtschaftlich waren die Probanden gleichgestellt, stieg die Durchblutung in einem bestimmten Hirnareal an und dieses Hirnareal ist für die Stimmung der Menschen verantwortlich. Kurzum, die Probanden hatten bei einem konstanten Reallohn, aber höheren Nominallöhnen eine deutlich bessere Laune. So gesehen ist es auch kein Wunder, dass die niedrigen Nominalzinsen derzeit für schlechte Laune sorgen. Also es lässt sich alles neurologisch erklären. Unabhängig davon werden, wie Sie ja auch einführend erwähnt haben, aber immer wieder Berechnungen angestellt, wie viel Geld denn den deutschen Sparern durch die Niedrigzinspolitik wohl schon verloren gegangen ist. Und je nachdem, welchen Zins man dabei als hypothetischen Vergleichsmaßstab anlegt, kommen hier auch sehr unterschiedliche Summen heraus. Fakt ist, dass solche Berechnungen in die Irre führen, weil sie zum Beispiel nicht in den Blick nehmen, dass die wirtschaftliche Lage ohne diese Ausrichtung der Geldpolitik natürlich eine ganz andere wäre. Sie blenden allerdings auch aus, dass von der ultralockeren Geldpolitik Risiken und Nebenwirkungen ausgehen können, nicht zuletzt für die Finanzstabilität. Fakt ist aber auch, dass diese eng definierten Verluste geringer wären, wenn die deutschen Sparer ein breiteres Spektrum an Anlagemöglichkeiten nutzen würden. Da kommt die Risikoaversion, die Sie ja bereits angesprochen haben, zum Ausdruck. Aber Fakt ist schließlich auch, dass die Geldpolitik zu Verteilungseffekten führt, die Gläubiger oder Nationen von Gläubigern, wenn Sie so wollen, anders betreffen als Schuldner oder Nationen von Schuldnern. Die Niedrigzinspolitik, so notwendig sie im Augenblick sein mag, darf deshalb nicht länger als erforderlich dauern. Und das ist aber nur dann gesichert, wenn die Geldpolitik in der Zwischenzeit nicht ins Schlepptau der Politik gerät. Als Geldpolitiker sind wir der Preisstabilität verpflichtet. Es besteht aber immer wieder die Gefahr, dass andere Politikbereiche unangenehme Maßnahmen scheuen und dabei darauf setzen, dass die Geldpolitik es schon richten werde. Wir müssen also darauf Acht geben, dass wir hier nicht in die Ausputzerrolle gedrängt werden, denn dann könnten zum einen wichtige Reformen unterbleiben und zum anderen die Preisstabilität im weiteren Verlauf unter Druck geraten. Die Krise und der damit verbundene starke Anstieg der Staatsschulden haben viele Mitgliedstaaten unter anderem dazu gebracht, ihre Haushaltsdefizite in den letzten Jahren zu reduzieren. Daneben hat das Eurosystem mit seinen Krisenmaßnahmen, der Niedrigzinspolitik und den Anleihekäufen dazu beigetragen, die Finanzierungskosten der Staaten auf ein historisch niedriges Niveau zu drücken. Dementsprechend ist es auch kaum verwunderlich, dass der Konsolidierungs- und Reformeifer in einigen europäischen Hauptstädten seit dem Höhepunkt der Staatsschuldenkrise nachgelassen hat. Und so stellt sich zum zweiten Mal die Frage ausgespart, und zwar diesmal bezogen auf die Regierungen der Länder mit Anpassungsbedarf. Die Krise im Euroraum ist ein Cocktail aus verschiedenen Krisen. Sie ist eben nicht nur Staatsschuldenkrise, sondern auch Bankenkrise und auch Zahlungsbilanzkrise. Die tiefer liegenden Ursachen liegen in Fehlentwicklungen, die zum Teil lange vor der Krise begannen. Denken Sie an den überdimensionierten und wenig funktionstüchtigen Staatsapparat in Griechenland. übertriebene Bautätigkeit, exzessive Kreditvergabe und Verluste an preislicher Wettbewerbsfähigkeit in Irland und Spanien, das hohe Leistungsbilanzdefizit in Portugal, schwaches Produktivitätswachstum in Italien und laxe Bankenregulierung allenthalben. Dass solche Fehlentwicklungen die Währungsunion in eine Krise stürzen können, wurde vor der Krise nicht richtig erkannt. Die Vorkrisenentwicklung und ihre Einschätzung erinnert somit ein wenig an die Geschichte von dem Mann, der in der Nacht seinen Schlüssel verloren hat und unter einem Laternenpfahl sucht. Als ein Polizist vorbeikommt und fragt, ob er sie auch wirklich hier bei der Laterne verloren hat, da antwortet der Mann, nein, die Schlüssel habe ich bei meinem Wagen verloren, aber hier bei der Laterne, da ist das Licht deutlich besser. Im übertragenen Sinne haben wir also vor der Krise dort nach Risiken gesucht, wo das Licht gut war und nicht dort, wo sie wirklich angefallen sind. Zum Ausbruch der Krise kam es dann, als an den Finanzmärkten Zweifel an den gesamtwirtschaftlichen Perspektiven und der Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen dieser Länder wuchsen, oder anders formuliert, als die Anleger zunehmend Angst bekamen, ob sie das Geld, das sie diesen Ländern geliehen haben, in voller Höhe auch wiedersehen werden. Infolgedessen schossen die Risikoaufschläge auf Staatsanleihen beispielsweise so in die Höhe, dass sich diese Staaten kaum noch am Kapitalmarkt finanzieren konnten. Und in dieser Situation sprangen die Mitgliedstaaten des Euroraums, die EU und der IWF mit Fiskalhilfen ein, um den Finanzierungsbedarf der betroffenen Länder anstelle der Kapitalmärkte, anstelle privater Kapitalströme zu decken. Und das Eurosystem kaufte Staatsanleihen dieser Länder oder hat angekündigt, dies zu tun. Insgesamt 5 Länder erhielten Hilfskredite, die mit Auflagen vergeben wurden. Griechenland war vor genau 5 Jahren das erste Land. Es folgten dann Irland, Portugal, Spanien und auch Zypern. Die Auflagen, die mit den Programmländern im Gegenzug einvernehmlich ausgehandelt wurden, sahen und sehen Konsolidierungs- und Reformmaßnahmen in den Ländern vor, die gewährleisten sollen, dass sie zu nachhaltigem Wachstum und soliden Staatsfinanzen zurückkehren und damit nicht mehr auf diese Hilfen perspektivisch angewiesen sind. Ohne, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, ohne die Anpassungsprogramme und die damit verbundenen Finanzhilfen hätten die Krisenländer einen deutlich schnelleren, abrupteren und auch schmerzhafteren Anpassungsprozess vollziehen müssen. Den Ländern wurde also Zeit gekauft, nachdem die Finanzmärkte das Vertrauen in sie verloren hatten. Und das sollten diejenigen bedenken, die die vereinbarten Programmbedingungen als deutsches Spardiktat verunglimpfen. Die Krisenländer mussten ihre außerordentlich hohen strukturellen, also konjunkturbereinigten Haushaltsdefizite zügig abbauen, was sie auch in beträchtlichem Umfang getan haben. Portugal und Spanien haben ihre strukturellen Haushaltssalden seit 2009 um etwa 7 Prozentpunkte verbessert, Griechenland sogar um 16 Prozentpunkte. Und das sind beachtliche Konsolidierungsleistungen, die auch Respekt verdienen. In Griechenland ist die Lage allerdings weiterhin prekär. Die griechische Schuldenquote, also das Verhältnis von Staatsschulden zum Bruttoinlandsprodukt, war schon vor der Krise hoch und ist inzwischen auf über 170% gestiegen. Der Schuldenschnitt privater Gläubiger im Jahr 2012 hatte diesen Aufwärtstrend nur kurz unterbrochen. Und entscheidend ist daher, dass in Griechenland an einer funktionsfähigen Verwaltung gearbeitet wird, die Wirtschaft und die Staatsfinanzen perspektivisch auf einen tragfähigen Kurs einschwenken und vor allem das Vertrauen entsteht in einen verlässlichen Reformkurs. Die neue griechische Regierung hat hier erste Hoffnungen wieder zunichte gemacht. Das griechische BIP war im letzten Jahr erstmals seit Krisenbeginn wieder gewachsen und auch für dieses Jahr sahen die Prognosen internationaler Institutionen günstig aus. Es ist jedoch zunehmend offensichtlich, dass die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung deutlich schlechter verläuft als bislang vorhergesagt und das selbst verursacht. Nun sagen auch hierzulande nicht wenige, die Sparpolitik sei für die wirtschaftliche Misere des Landes verantwortlich. Und auch ich würde nicht bestreiten, dass in Griechenland manches hätte besser gemacht werden können. Das betrifft aber nicht den zügigen Abbau der staatlichen Defizite, sondern vielmehr das bei weitem zu zögerliche Herangehen an Strukturreformen in den verschiedenen Bereichen. Bei der Eintreibung von Steuern, bei der Korruptionsbekämpfung und dabei die Arbeit der öffentlichen Verwaltung zu verbessern, hätten innerhalb von 5 Jahren doch merklichere Fortschritte möglich sein sollen. Ich sehe keine erfolgsversprechende Alternative zur gleichzeitigen und zügigen Verbesserung der wirtschaftlichen und fiskalischen Rahmenbedingungen. Griechenland wies Leistungsbilanzdefizite von bis zu 14% des Bruttoinlandsprodukts aus. Das heißt, der Konsum und der Staat wurden zum guten Teil vom Ausland finanziert. Hier auf eine Fortsetzung der Verschuldungspolitik zu bauen, wäre schlicht fahrlässig gewesen, zumal der Vertrauensentzug der Kapitalmärkte ja nicht zu leugnen war und die europäischen Partner diese Haushaltslücken hätten finanzieren müssen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dies die notwendigen Reformen an anderer Stelle beschleunigt hätte. Es wäre wohl eher das Gegenteil der Fall gewesen. Auch wäre die Gewährung von Hilfskrediten mit der vagen Aussicht auf Konsolidierung irgendwann in der Zukunft den Steuerzahlern in den hilfegewährenden Ländern, die zum Teil selbst erhebliche Lasten zu tragen haben, teilweise über deutlich geringere Pro-Kopf-Einkommen verfügen, nicht zu vermitteln gewesen. Dabei zeigt sich aber, dass in anderen Krisenländern dass sich die Spar- und Reformanstrengungen durchaus auszahlen. So sagt der spanische Finanzminister Cristobal Montoro, Spanien ist ein Beispiel dafür, dass die Austeritätspolitik funktioniert. Die spanische Wirtschaft hat die Rezession längst hinter sich gelassen und wird Prognosen zufolge kräftig wachsen. Und auch die bedrückend hohe Arbeitslosigkeit geht allmählich zurück. Nachlassender Sparwelle zeigt sich allerdings nicht nur in Griechenland. Auf dem Höhepunkt der Staatsschuldenkrise versprachen die Mitgliedstaaten hoch und heilig, solide Staatsfinanzen wiederherstellen zu wollen. Und das war auch richtig, denn solide Staatsfinanzen sind für die Stabilität der gemeinsamen Währung eine ganz zentrale Voraussetzung. Und solide Staatsfinanzen stehen dabei nicht im Gegensatz zu Wachstum. Im Gegenteil, auf einem Berg von Schulden kann kein nachhaltiges Wachstum entstehen. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt wurde geändert. Zusätzlich wurde der Fiskalpakt von den Euro-Staaten beschlossen. Doch wie sagte schon die Ruhrpott-Legende Adi Preisler, grau ist alle Theorie, entscheidend ist auf dem Platz. Regeln helfen nicht, wenn der Wille nicht da ist, sie auch umzusetzen. Und dabei hatten die Regeländerungen teilweise durchaus gute Ansätze, zum Beispiel die Operationalisierung des Schuldenkriteriums oder frühzeitigere Sanktionsmöglichkeiten. Durch die vorgenommenen Änderungen sind die Regeln allerdings nicht bindender geworden, wie beabsichtigt, dafür aber wesentlich komplexer. Es sind nämlich erhebliche Interpretations- und Ermessensspielräume entstanden, sodass inzwischen kaum mehr beurteilt werden kann, ob die Regeln überhaupt eingehalten werden. Vielleicht erinnert sich noch jemand von Ihnen an die frühere Aussage, das Sanktionsverfahren solle bei einem übermäßigen Defizit künftig quasi automatisch ausgelöst werden. In jüngerer Zeit wird dieser Automatismus nicht mehr betont, sondern es wird fast ausschließlich die Flexibilität des neuen Paktes betont. Und vom einst als Meilenstein gefeierten Fiskalpakt ist inzwischen auch kaum noch etwas zu hören. Für ausgesprochen problematisch halte ich im Hinblick auf die Bindungswirkung der fiskalischen Regeln den Umgang mit den französischen Haushaltsdefiziten. Frankreich verletzt die 3%-Grenze seit dem Jahr 2008 und hat die Grenze seit Beginn der Währungsunion in 11 von 16 Jahren überschritten. Die Regel wird also zur Ausnahme und umgekehrt. Dabei hat es auch nicht an Ankündigungen gemangelt, die Defizite abzubauen. Der Abbau wurde aber dann immer wieder hinausgezögert und die Kommission, die für die Umsetzung der Regeln verantwortlich ist und durch die jüngsten Regeländerungen im Verfahren ja auch noch gestärkt wurde in dieser Unabhängigkeit, kommt Frankreich immer wieder entgegen. Mittlerweile wurde die Korrekturfrist für den Abbau des übermäßigen Defizits zum dritten Mal verlängert, jetzt auf das Jahr 2017. Ich kann es vor diesem Hintergrund sehr gut nachvollziehen, wenn sich der Mannheimer Ökonom Clemens Fuest an ein Scherzwort von Mark Twain erinnert fühlt: Verschiebe nicht auf morgen, was du auf übermorgen verschieben kannst. Meine Damen und Herren, bisweilen wird uns Deutschen ein verkrampftes Verhältnis zum Thema Schulden unterstellt. Ausländische Kommentatoren wie der US-Investor George Soros, Nobelpreisträger Paul Krugman oder der ehemalige italienische Ministerpräsident Mario Monti weisen in diesem Zusammenhang auch gerne auf eine Besonderheit der deutschen Sprache hin. Das Wort Schuld hat im Deutschen, wie auch in der niederländischen Sprache im Übrigen, aber anders als in der englischen und französischen Sprache, mehrere Bedeutungen. Mithin ein weiteres Beispiel für die Mehrdeutigkeit, mit der ich begonnen hatte. Es wird sowohl für die finanzielle Verbindlichkeit als auch für die moralische und juristische Schuld verwandt. Und die genannten Kommentatoren ziehen daraus den Schluss, dass wir Deutschen Schuldner und Schuldige gleichsetzen. Ich halte diese These mit Verlaub für einen ziemlichen Unsinn. Es geht hier nicht um moralische Verwerflichkeit, sondern um die Risiken, die unsolide Staatsfinanzen für den Währungsraum und für die gemeinsame Währung bedeuten. Eine Währungsunion mit gemeinsamer Geldpolitik und 19 nationalen Fiskalpolitiken kann nur dann eine Stabilitätsunion sein, wenn die Mitgliedstaaten solide haushalten. Und das hatten bereits die Gründungsväter der Währungsunion erkannt und die Krise hat es uns nochmal deutlich vor Augen geführt. Und deswegen halte ich auch die strikte Umsetzung der Fiskalregeln für so elementar. Frankreich hat als zweitgrößte Volkswirtschaft des Euroraums hier auch eine wichtige Vorbildrolle zu erfüllen. Beim Thema Vorbildrolle, und damit komme ich zum dritten und letzten Teil meines Vortrags, denken viele auch an Deutschland. Bei der Einhaltung der Fiskalregeln ist Deutschland derzeit, und anders als in den Jahren 2002 bis 2005, sicher vorbildlich. Der Staatshaushalt ist aktuell strukturell im Überschuss und die Schuldenquote ist zwar noch hoch, sinkt aber zügig. Und so übernimmt Deutschland für den Euroraum gewissermaßen die Rolle des Vertrauensankers, wenn es um die öffentlichen Finanzen geht. Manche Kommentatoren definieren allerdings Deutschlands Verantwortung für den Euroraum ganz anders. Deutschland sei ein Land mit fiskalischem Spielraum, den es zugunsten des gesamten Währungsraums zu nutzen gelte, zumal sich der deutsche Staat ja faktisch zum Nulltarif verschulden kann. Der Finanzminister bekommt ja im Moment sogar noch Geld dafür bezahlt, dass er Schulden aufnimmt, zumindest im kurzfristigen Bereich. Deutschland investiere zu wenig und exportiere zu viel. Der IWF schreibt zum Beispiel in seinem neuesten Weltwirtschaftsausblick mit Blick auf den Euroraum, ich zitiere, Länder mit finanziellem Spielraum, insbesondere Deutschland, können mehr tun, um das Wachstum anzuregen, und zwar vorrangig durch dringend benötigte Investitionen, öffentliche Investitionen. Solche Forderungen verkennen aber meines Erachtens, dass die Fiskalpolitik im Euroraum eben nicht vergemeinschaftet wurde. In einer Welt weitgehend eigenständiger und eigenverantwortlicher Fiskalpolitiken ergibt es keinen Sinn, von einem Land zu verlangen, Schulden zu machen und Geld auszugeben, in der vagen Hoffnung, dass andere ein wenig davon profitieren. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer guten Verfassung. Deutschland braucht kein Konjunkturprogramm, zumal der niedrige Ölpreis und auch die ultralockere Geldpolitik ohnehin ihren Teil dazu beitragen, dass die Wirtschaft hierzulande rundläuft und die Kapazitäten gut ausgelastet sind. Das hilft der mäßigen Wirtschaftsdynamik in den anderen Euro-Staaten im Übrigen besser auf die Sprünge als ein kreditfinanziertes Investitionsprogramm in Deutschland, das nicht nur dem IWF vorschwebt. Zumal der Anteil von Vorleistungen, die bei öffentlichen Infrastrukturinvestitionen aus anderen Ländern eingeführt werden, sehr gering ist und damit auch die erhofften Ausstrahleffekte, die dieser Argumentation zugrunde liegen, gering sein werden. Stattdessen sollte die solide Finanzpolitik schon allein vor dem Hintergrund der demografischen Belastungen, die auf Deutschland zukommen, fortgesetzt werden. Und manchmal erinnert mich die Debatte um die Ausrichtung der Staatsfinanzen und die damit einhergehende Belastung für die Zukunft an den Komiker Groucho Marx, der scherzhaft fragte, warum soll ich mich um die kommenden Generationen bemühen? Die haben doch auch noch nie etwas für mich getan. Mit den deutlich steigenden Steuereinnahmen bestehen auch so ausreichend Spielräume für mehr staatliche Investitionen. Und das gilt insbesondere, wenn vorhandene Effizienzreserven konsequent genutzt werden. Und hier erinnere ich nur an die Negativbeispiele wie den Berliner Flughafen, die Elbphilharmonie oder diverse Regionalflughäfen. Ich bestreite nicht, dass zusätzliche öffentliche Investitionen an manchen Stellen vermutlich sinnvoll wären. Die These von der verrottenden Infrastruktur Deutschlands teile ich allerdings nicht. Entgegen dem weit verbreiteten Bild vom Land der maroden Straßen und Brücken, wobei wir haben bei uns im Rhein-Main-Gebiet natürlich eine, die so ein bisschen vor sich hin dümpelt, zeigen internationale Vergleiche aber, die eine etwas breitere Perspektive einnehmen, dass Deutschland eine insgesamt relativ gute Verkehrsinfrastruktur hat. Im Global Competitiveness Report des Weltwirtschaftsforums liegt Deutschland hier auf dem 7. Rang von 144 Ländern, Frankreich und USA unmittelbar hinter Deutschland, Italien auf Rang 28. Bei der Qualität der Straßen, wenn man jetzt etwas in die Details gehen möchte, liegt Deutschland auf dem 13., Frankreich auf dem 4. Platz, die USA aber auf dem 16. Platz, also so groß sind die Auffälligkeiten hier nicht. Was wir also vielmehr brauchen, ist eine klare Vorstellung über den Bedarf. Öffentliche Investitionen sollten in dem Sinne rentierlich sein, dass sie künftig ein höheres Wirtschaftswachstum und damit auch höhere Einkommen ermöglichen. Und eben nicht jede staatliche Investition fällt per se in diese Kategorie, und pauschale Ländervergleiche sind schon alleine wegen der Probleme der statistischen Abgrenzung des Staatssektors, aber auch wegen Verzerrungen in Boom- oder Blasenphasen nicht zielführend. Meine Damen und Herren, ein Dorn im Auge sind vielen auch die hohen Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands, die ja auch Ausdruck letztlich des Verhältnisses von Sparen und Investitionen sind. Ben Bernanke, mein früherer Amtskollege von der amerikanischen Notenbank, der neuerdings unter die Blogger gegangen ist, schreibt zum Beispiel, ich zitiere, die Tatsache, dass Deutschland so viel mehr verkauft als kauft, zieht Nachfrage von seinen Nachbarn und vom Rest der Welt ab, was die Wirtschaftsleistung und Beschäftigung außerhalb Deutschlands verringert. Richtig ist, ein Leistungsbilanzüberschuss bringt zum Ausdruck, dass ein Land mehr exportiert als importiert. Gleichzeitig bedeutet es, dass das Land mehr spart als investiert. Das heißt wiederum, dass umgekehrt ein anderes Land mehr investieren als sparen kann. Und insbesondere, wenn diese Länder unterschiedliche demografische Entwicklungen oder einen unterschiedlichen Entwicklungsstand aufweisen, kann das auch eine gute Sache sein. Wenn der deutsche Sparüberschuss in rentierliche Investitionen im Ausland fließt, entstehen dort Wachstumsmöglichkeiten und Arbeitsplätze, und davon profitieren alle, auch die Anleger hier. Problematisch wird es aber dann, wenn der Leistungsbilanzsaldo eine strukturelle wirtschaftliche Fehlentwicklung widerspiegelt, wie es vor der Krise in vielen Ländern des Euroraums der Fall war. Allerdings sind hier auch dauerhafte Leistungsbilanzdefizite gefährlicher als Überschüsse, weil sie eben dauerhafte Kapitalimporte erfordern. Und wenn der Zufluss an Kapital ins Stocken gerät, wie wir das in den Krisenländern erlebt haben, ergeben sich gerade in einer Währungsunion massive Probleme, denn anders als früher kann ein betroffenes Land nicht mehr die heimische Währung abwerten und so auf diesem Wege seine Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen. Insofern ist es gut, dass die Krisenländer es geschafft haben, ihre Leistungsbilanzdefizite auf diesem Wege weitgehend abzubauen. Und spiegelbildlich sind auch die deutschen Überschüsse gegenüber dem Rest der Währungsunion und vor allem gegenüber den Krisenländern deutlich gesunken. Dass der deutsche Leistungsbilanzüberschuss in den letzten Jahren nochmals angestiegen ist, mit 7,5% des BIP lag er im letzten Jahr auf einem neuen Rekordstand, ist damit zu erklären, dass der Überschuss gegenüber dem Rest der Welt gewachsen ist. Und dazu haben vor allem die billiger gewordenen Ölimporte beigetragen. Natürlich besitzt Deutschland auch eine ausgeprägte Exportstärke. Schließlich sind die deutschen Unternehmen hervorragend auf den Weltmärkten positioniert. Und diese Exportstärke steht aber einer wirtschaftlichen Erholung des Euroraums insgesamt nicht im Wege. Zumal in deutschen Exporten zu knapp einem Zehntel importierte Vorleistungen aus dem Euroraum enthalten sind. Und im Übrigen sind die deutschen Exporterfolge ja auch das Ergebnis von Marktprozessen und nicht von staatlichen Eingriffen, Fehlanreizen oder Marktverzerrungen. Wegen der Alterung der Bevölkerung sind Leistungsbilanzüberschüsse für Deutschland derzeit also durchaus angemessen. Dies sagt allerdings nichts über die richtige Höhe des deutschen Leistungsbilanzüberschusses, und ich erwarte ja perspektivisch angesichts dieser beschriebenen Marktprozesse auch eine Rückbildung. Klar ist aber zumindest auch, dass ein Abbau durch eine gezielte, wirtschaftspolitisch angestrebte Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen oder schuldenfinanzierte fiskalische Strohfeuer nicht die richtige Antwort sein kann. Empfehlungen an Deutschland zur Senkung des hohen Leistungsbilanzsaldos setzen aber teilweise auch darauf, das wirtschaftliche Wachstum auf eine breitere Basis zu stellen, die langfristigen Wachstumsperspektiven zu verbessern und durch ein investitionsfreundlicheres Klima mehr Anreize für privatwirtschaftliche Tätigkeit im Inland zu setzen. Das, meine Damen und Herren, ist in jedem Fall sinnvoll. Und hier besteht auch in Deutschland Handlungsbedarf. Allerdings wäre das ein Thema für eine eigenständige Rede. Insofern spare ich durchaus noch ein Thema aus heute Abend, zumal einige wirtschaftspolitische Entscheidungen der Großen Koalition in dieser Hinsicht nicht gerade vorbildlich waren. Im Gegenteil, vergangene sinnvolle Reformen wurden sogar zurückgedreht. Hier und heute möchte ich aber zum Schluss kommen. Das heißt ja, ein Redner soll möglichst das Thema erschöpfen, nicht aber sein Publikum. Letzteres habe ich vermutlich erreicht. Ersteres werden wir dann bei den Fragen und Antworten sehen. Aber zum Schluss wollte ich nochmal auf den Eingang zurückkommen. Vielleicht haben Sie sich ja die ganze Zeit gefragt, warum heißt es denn jetzt Bundesbank und nicht Bundesstuhl oder Bundestisch, wie der junge Reporter, der mich befragt hat, meinte. Die Frage ist ja nicht ganz uninteressant. Und das Wort Bank ist wie viele Begriffe im Bankenwesen dem Italienischen entlehnt. Banco bezeichnet ursprünglich den von Geldwechslern für ihre Geschäfte genutzten Tisch. Auf vielen alten Zeichnungen, auf vielen alten Bildern können Sie das auch noch sehen. Bankrott zum Beispiel kommt vom zerbrochenen Tisch, dem auf Italienisch Banco Rotto, der Tisch, der zerbrochen wurde, nachdem der Geldwechsler zahlungsunfähig war. Und insofern ist Bundestisch, wie der junge Kollege meinte in der Frage, gar nicht so abwegig, wie es vielleicht auf den ersten Blick auch geklungen hat. Mit den Geschäften von mittelalterlichen Geldwechslern hat allerdings das heutige Bankgeschäft noch wenig zu tun. Den Bankrott gibt es allerdings im Finanzsektor nicht in der Art und Weise, wie wir ihn wirklich brauchen, ohne das Finanzsystem als Ganzes zu gefährden. Das ist ja die zentrale Herausforderung. Ich möchte meinen Vortrag aber nicht mit einer Begriffserklärung beenden, sondern zum Abschluss noch einmal betonen, was aus Sicht der Bundesbank zu beachten ist, um die Krise im Euroraum dauerhaft zu überwinden. Eine Währungsunion souveräner Staaten funktioniert nur über Regeln. Die Regeln müssen klar sein und auch von allen befolgt werden. Zweitens, solange die Mitgliedstaaten der Währungsunion nicht bereit sind, weitere und umfassende Souveränitätsrechte an die gemeinschaftliche Ebene abzugeben, muss der Grundsatz der nationalen Eigenverantwortung gelten. Und das heißt, dass die Mitgliedstaaten auch für die Folgen ihre Politikentscheidungen selbst gerade stehen. Kontrolle und Haftung müssen zueinander passen. Das ist nichts anderes als das Haftungsprinzip, das Sie aus dem Unternehmensbereich vermutlich auch zu Genüge kennen. In letzter Konsequenz verlangt das in diesem Rahmen, dass die Möglichkeit einer staatlichen Insolvenz, ohne dass das Finanzsystem dabei kollabiert, möglich sein muss. Drittens, die Geldpolitik darf nicht überfordert werden, andernfalls ist ihre Fähigkeit, Preisstabilität zu sichern, gefährdet. Mit den Mitteln der Geldpolitik lässt sich die Krise auch nicht bewältigen. Die Verantwortung dafür liegt letztlich bei den gewählten Politikern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.